Ja, ganz herzlich willkommen heute Morgen auch von meiner Seite. Ich wünsche, dass Gott uns weiter mit seiner Gegenwart erfüllt. Wir haben einen besonderen Tag, wo wir besonders an Golgatha denken, an Jesu Leiden auf Golgatha, wie er sich hingegeben hat für uns aus Liebe. Er starb nicht für seine Sünden, das wissen wir, sondern für unsere Sünden. Und unsere Themenreihe diesen Monat war, wie Jesu Leiden unser Leben berührt. Und schon bei der Kreuzigung, die Kinder, sind die schon bei Kinderstunde? Geht wenigstens die kleinen Kinder, geht doch zu Kindergottesdienst. Auch die Menschen, die dort standen am Kreuz, wurden ja von Jesu Leiden berührt. Ich bin sicher, dass tausende Menschen an dem Tag, als Jesus starb, schon sehr berührt waren durch seinen Tod, auch wenn wir vieles nicht berichtet bekommen. Aber wir haben Berichte darüber, dass einige total überrascht waren, als Jesus starb, von Dingen, die passiert sind. Und schon vor der Kreuzigung wurde jemand überrascht. Wir haben letztes Mal den Text gehört, das steht schon im Text vorher. Ich werde jetzt über Markus 15, ab Vers 33 bis 41 lesen. Wie Jesu Leiden unser Leben berührt, ist die Frage. Und mein Thema wird sein, vier unerwartete Wendungen bei der Kreuzigung. Wir kommen gleich zur Kreuzigung, aber vor der Kreuzigung schon ist ein Mann vom Felde gekommen, der beeilte sich wahrscheinlich nach Hause, Simon von Kyrene. Und von ihm wird berichtet, dass er kam und Jesus fiel vorher zusammen unter sein Kreuz. Es muss ein schweres Kreuz gewesen sein. Es war einfach zu schwer. Und es gab vielleicht noch anderthalb Kilometer oder ein paar hundert Meter zu tragen. Und die Soldaten sahen, der kommt ihnen entgegen. Sie sahen wahrscheinlich, er ist ein korpulenter. Nimm das Kreuz und trage ihn. Und ich kann mir vorstellen, wie dieser Simon von Kyrene, der kommt gerade vom Feld, weiß gar nicht, was passiert ist. Und er bückt sich und sie tun ihm das Kreuz Jesu drauf. In einem Lied von, wie heißt dieser Sänger? Don Francisco, ein wunderbarer Sänger in den 80er, 90er, haben wir ihn immer mit meinem Bruder sehr gerne gehört. Der hat ein Lied darüber gedichtet. Der hat gesagt, als er sich bückte und das Kreuz nahm, es war ein schweres Kreuz, schaute er Jesus in die Augen und Jesus sagte ihm, danke, dass du mein Kreuz trägst. Und er trug das Kreuz. Als sie ankamen, heißt es in diesem Lied, da haben die Soldaten nur gesagt, hier, runter, hier. Haben ihm gar nicht Danke gesagt. Aber Jesus schaute ihn an und dieser Blick hat ihn nie mehr verlassen. Auch Simon von Kyrene wurde ein Jünger Jesu. Wir lesen jetzt Gottes Wort. Lass uns nochmals aufstehen. Wir ehren Gott damit und sein Wort, indem wir aufstehen und das Wort Gottes lesen. Markus Kapitel 15, 33 bis 41. Und ich habe gesagt, vier unerwartete Wendungen bei der Kreuzigung. Wir werden es gleich einzeln anschauen. Gottes Wort aus Markus 15, 33. Und als die sechste Stunde gekommen war, wurde es bis zur neunten Stunde im ganzen Land dunkel. Und zur neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt bedeutet, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Und einige der dabei Stehenden, als sie das hörten, sagten sie, siehe, ruft Elia. Einer aber rannte, füllte einen Schwamm mit Essigwein, setzte ihn auf eine Stange und reichte es Jesus zu trinken. Und sagte, wartet, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und starb. Und der Vorhang des Tempels wurde von oben bis unten in zwei gerissen. Als aber der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, sah, dass er auf diese Weise starb, sagte er, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn gewesen. Aber auch einige Frauen verfolgten aus einiger Distanz alles mit. Unter ihnen befanden sich Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus, den Kleinen, und von Joses und Salome, welche ihn in Galiläa nachgefolgt sind und ihm zu dienen pflegten. Und viele andere waren anwesend, die mit ihm nach Jerusalem gekommen waren. Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass dein Wort lebendig ist, Geist und Leben ist. Herr, viele denken, es ist nur wie ein anderes Buch, aber wir haben erleben dürfen, dein Wort ist Ja und Amen. Du hast gesprochen, du hast Menschen inspiriert, niederzuschreiben, Dinge, die geschehen sind, wahre Dinge, die auch uns heute helfen. Danke, Herr, dass auch diese Geschichte so real, so echt niedergeschrieben wurde. Danke, dass du einen einfachen Markus gebrauchen konntest, der diese Dinge aufgeschrieben hat. Gelobt sei dein Name, Herr. Wir danken dir, dass du bereit warst, hinzugehen. Und lass auch heute Morgen Wendungen geschehen. In diesem Gottesdienst, dein Heiliger Geist möge Veränderungen und Wendungen schenken oder irgendetwas tun, was dein Wille ist. Danke, Herr. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Herr, ich vertraue dir, dass du dein Wort segnest, dass du mich lenkst, das zu sagen, was gesagt werden muss heute Morgen. Gelobt sei dein Name. Ich danke dir, dass du auch für mich gestorben bist, dass du auch mich gefunden hast und gerettet hast, dass ich wiedergeboren sein darf. Halleluja. Gelobt sei dein Name, Herr. Ich danke dir, dass du ein wunderbarer Retter bist, dass du aus Liebe uns erkauft hast auf Golgatha. Danke. Gelobt sei dein Name für alles. Amen. Amen. Bitte nimm Platz. Vier unerwartete Wandlungen bei der Kreuzigung. Wie ich schon sagte, schon vorher war eine Überraschung für Simon, dass er das Kreuz tragen muss. Damit hat er am Tag vorher sicher nicht gerechnet, aber es kam halt so. Und auch wir haben einen Kreuz zu tragen. Wir haben am Montagabend beim Gebet, hat uns Jafet so schön gesagt, dass Jesus seine Jünger auffordert, nehmt euer Kreuz auf euch und tragt es. Wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf. Und manchmal kommen auch Kreuze, mit denen wir nicht rechnen. Leute, ich will euch vorbereiten, das Leben hat so viele Überraschungen. Als ich Ja zu Jesus gesagt habe, war ich 15 Jahre alt, ich habe nicht geträumt, was alles in mein Leben kommt, was ich alles durchmachen werde oder erleben werde. Aber ich muss sagen, wie wunderbar, dass ich Jesus immer wieder erleben darf, dass er bei mir ist und mit uns ist, dürfen wir erleben. Und so auch der Dienst hat so manch eine Überraschungen mitgebracht, womit man nicht gerechnet hat. Auch Elternsein bringt Überraschungen. Es bringt Überraschungen in der Familie und vielleicht bist du auch da mit irgendeiner Überraschung, mit dem du diese Woche nicht fertig wurdest. Und auch beim Kreuz gab es mehrere Überraschungen oder so Wendungen, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat, aber sie kamen einfach, weil es im Gottesplan so vorhergesehen ist. Und viele Eltern haben nicht gewusst, dass sie manche Kreuze auf sich nehmen müssen und es tragen müssen. Manche haben Krankheiten auf sich nehmen müssen oder Krankheit ertragen müssen, leiden. Manche leben in einer Gegend, wo sie verfolgt werden um Jesu Willen. Also es gibt so viele unerwartete Dinge, mit denen man nicht rechnet. Und deshalb sei offen für den Willen Gottes. Sei offen für den Willen Gottes. Was ist der Wille Gottes für dich, für mich, für uns? Was ist der Wille Gottes heute Morgen für uns? Und dafür soll ich offen sein, dafür sei offen. Es gibt so Dinge, letzte Woche hat mich ein Freund angerufen, kannst du für mich beten? Ich kämpfe mit Krebs. Was? Du kämpfst mit Krebs? Ich habe es gar nicht gewusst. Und irgendwie der Heilige Geist hat mich jeden Tag erinnert, bet für ihn, bet für ihn. Wenn jemand schon 2 Jahre, auch ein Prediger, mit Krebs kämpft, ist es so schlimm. Wir kennen uns seit Jugend, er ist in einer anderen Bewegung, aber wir kennen uns von Jugend auf. Und so gibt es Überraschungen im Leben, eine Untersuchung und dann Diagnose Krebs, Metastasen, überall gestreut. So die Hoffnung sinkt manchmal und wir denken ja, als Menschen gibt es überhaupt noch eine Hoffnung und gar nicht alt. Es gibt unerwartete Dinge in unser aller Leben. Aber wie gut ist zu wissen, dass unser Herr auf dem Thron sitzt und er alles unter seiner Kontrolle hat. Am Hebel des Universums, so heißt er im alten Lied, noch von Jubellieder, das war so, da waren die meisten noch gar nicht geboren, als das geschrieben wurde, ich auch nicht. Aber da steht drin ein Lied und das habe ich mal so gelesen, am Hebel des Universums sitzt Gott. Und oft wissen wir es gar nicht, wir ahnen es gar nicht, dass er da sitzt. Und später bekommen wir es mit, wie wunderbar, wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Okay, kommen wir zu Gottes Wort. Es gibt mehrere unerwartete Dinge. Ich habe zuerst drei mir ausgesucht, dann habe ich gedacht, nee, im Text sind halt vier, nehmen wir alle vier. Ich möchte mit euch diese vier unerwartete Wendungen auf Golgatha, die bei der Kreuzigung passiert sind, betrachten. Die erste unerwartete Reaktion der Schöpfung. Wir haben gelesen, und als die sechste Stunde gekommen war, wurde es bis zur neunten Stunde im ganzen Land dunkel. Wenn wir alle vier Evangelien lesen, wurde es stockfinster. So dunkel, nicht wie bei uns abends, wenn hier und da noch ein Licht brennt, sondern richtig dunkel. Immer wenn Passa gefeiert wurde, muss vorher Vollmond sein. Also diese erste unerwartete Reaktion der Schöpfung ist eine übernatürliche Reaktion, die, man kann sagen, von Gott zugelassen ist. Die Schöpfung trauert um den Schöpfer. Halleluja. Wie wunderbar. Die Finsternis ist ein Zeichen des im Alten wie im Neuen Testament. Diese Finsternis war mehr als nur ein meteorologisches Phänomen. Ist gerade jetzt passiert. Hoffentlich ist es bald vorbei. Nein, es ist nicht gerade jetzt passiert. Es ist genau jetzt passiert, weil es Gott jetzt haben wollte, weil die Lämmer geschlachtet werden. Die Israeliten schlachten die Lämmer um 3 Uhr, dürfen sie das Messer ansetzen und die Lämmer schlachten. Und genau vorher wird es dunkel, weil das Lamm Gottes auf dem Kreuz hängt. Weil das Lamm Gottes stirbt, ein für alle Mal, für alle Menschen. Halleluja. Und deshalb brauchen keine Lämmer mehr geschlachtet werden, damit wir durch ihr irgendwie, durch sie Opfer bringen können vor Gott. Das Opfer, was vor Gott gilt, ist Jesus Christus, sein Sohn. Genau rechtzeitig, bevor die Lämmer geschlachtet wurden, keiner hat mehr die richtige Lämmer aussuchen können, es war zu spät, weil es dunkel wurde. Und es dauert 3 Stunden lang. Und auch das, ich habe nicht Zeit für alles auszulegen, aber das ist kein Witz, kein Zufall, sondern es ist von Gott so zugelassen, weil es nachher gar nicht mehr geht mit dem Opfern. Es muss in dieser Zeit geschehen, also die Zeit zum Opfern ist vorbei. Die Schöpfung trauert für seinen Schöpfer. Die 3-stündige Finsternis war so ein göttlicher Eingriff im Universum. Sie fordert uns dazu auf, die Herrschaft Jesu anzuerkennen. Haben wir schon die Herrschaft Jesu anerkannt? Ist der Herr meines Lebens, dann lebe ich für ihn, dann wandle ich mit ihm, dann will ich, was er will, dann unterordne ich mich ihm, dann ist er mein Herr und mein König. Die Natur trauert um den Schöpfer, die Sonne kennt ihn, der Mond kennt ihn, er ist doch der Schöpfer aller Dinge. Was für ein Eindruck muss diese Stockfinsternis, die plötzlich kam, mitten am Tag eintrat, auf die gedankenlose Menschen gehabt haben. Die Finsternis bewies, dass Christus tatsächlich Gottes Sohn war. Gott steht zu ihm, die Natur sogar reagiert. Diese 3-stündige Finsternis ist auch ein Aufruf zur Umkehr. Liebe Leute, egal wer du bist, auch wer du zuhörst, es ist ein Aufruf zur Umkehr. Wir müssen umkehren zu Gott. Das befiehlt Gott allen Menschen. Egal wo sie leben, in welchem Land, in welchem Teil dieser Welt. Gott befiehlt allen Menschen umzukehren. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er alle richten wird. Und jetzt ist die Zeit umzukehren. Sie betont die Schwere der Sünde. Diese Finsternis predigt die Schwere der Sünde, die Notwendigkeit der Versöhnung mit Gott. So mit unserer Sünde können wir vor Gott niemals bestehen. Aber es gibt eine Lösung auf Golgatha. Halleluja. Und dazu werde ich auch kommen. Und Jesus starb ja nach der Bibel am 15. Nisan zur Zeit des Vollmondes, wie ich schon gesagt habe. Also das ist ganz klar im Alten Testament schon erklärt, dass Passa nur dort stattfinden kann. Die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Naturereignisses ist ein Hinweis auch, dass der Vater trauert um seinen einzigen Sohn. Es tut dem Vater weh. Der Vater liebt den Sohn, sagt Jesus, und der Sohn liebt den Vater. Und der Vater trauert mit. Nicht nur die Schöpfung, auch der Vater trauert mit. Und Gottes Gericht in dieser Dunkelheit zeigt sich, Gottes Gericht wird kommen über die Sünde, diese dreistündige Finsternis. Während der Kreuzigung war so ein ganz klares Reden Gottes. Die Finsternis steht für den finstersten Tag der Geschichte. Das war damals auf Golgatha, wo ein Gerechter für die Ungerechten sterben muss, wo ein Gerechter verurteilt wird. 6 Gerichte geht er durch, 3 weltliche und 3 geistliche Gerichte. Aber die geistlichen Gerichte waren religiöse Führer, die sehr blind waren. Die 3 religiösen verurteilen, er muss sterben. Die 3 weltlichen Gerichte bezeugen, wir finden nichts an ihm. Er ist unschuldig, wir würden ihn freilassen. Aber wenn ihr so wollt, macht, was ihr wollt, ist euer König, macht, was ihr wollt. Sie wollen diesen Streit zwischen der Besatzungsmacht und den Juden war immer wieder aufgeflammt. Petrus, der Apostel, schreibt über Jesus Sterben in 1. Petrus 3,18. Denn auch Christus hat einmal für die Sünde gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Halleluja. Er starb, damit er uns zu Gott führte, sagt Petrus. Wie schön. Folgst du schon Jesus nach? Hat Jesu Tod dich schon überführt, dass du wirklich Jesus folgst? Noch eine Sache, diese Finsternis steht für geistliche Dunkelheit. Wie viel geistliche Finsternis gibt es unter den Menschen? Gibt es heute, wir haben vorher gesungen, über Blindsein, über unsere Augen wurden geöffnet, geistlich, wir waren alle blind. Ohne Jesus sind wir blind, wir brauchen geistliches Licht. Jesu Kreuzigung war nötig, wegen der tiefen Dunkelheit, geistlich, die Menschen irren umher. Wenn man hört, was manche Politiker auch von sich geben, wie gottlos sie geworden sind, mit Gott überhaupt nicht rechnen, nicht mal seinen Namen aussprechen, da muss man sagen, es blüht uns nichts Gutes von dieser Seite. Aber jeder von uns kann Gott vertrauen. Jeder von uns kann diese Wendung in sein Leben erleben. Halleluja, ich vertraue Gott. Er wird handeln. Er wird das letzte Wort haben über mein Leben und über jedes Leben. Halleluja, wie schön, wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir erkennen, jeder macht, was er will, aber ich will Gott vertrauen, ich will Jesus vertrauen. Also wir haben gesehen, wie diese Finsternis unerwartet kam, plötzlich, und hat 3 Stunden angedauert. Die zweite unerwartete Wendung bei der Kreuzigung, der unerwartete schnelle Tod Jesu. Viele haben keine Ahnung, wie die Kreuzigung stattfindet. Ich habe einmal gelesen, vor Jahren, da habe ich noch in Berlin gewohnt, habe ich so ein Buch gelesen über die Kreuzigung, wie die Kreuzigungen so abgelaufen sind. Und vorher habe ich nicht verstanden, warum die Bibel so sehr hervorhebt, dass der Hauptmann so geschrien hat, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Aber vorher schon steht ein Satz. Und Markus macht es ganz kurz, bei Lukas steht auch, was er gerufen hat. Hier steht, da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Buch stand, wie die Kreuzigungen, und das hat jemand geschrieben, der es auch gesehen hat. Wenn Leute gekreuzigt wurden, ob ihre Hände durchbohrt waren oder nur angebunden waren, irgendwann fiel ihr Kopf nach unten, ihr ganzer Körper sank nach unten, ihre Zunge ist rausge- und Schleim lief runter. Die Leute starben nicht einfach so. Stundenlang, es war ein qualvoller Tod, auf ein Kreuz zu hängen. Und die Leute haben, Blut hat sich nicht mehr, ist nicht mehr zirkuliert und alle möglichen Dinge haben eingesetzt, bis die Menschen starben. Deshalb sagt ja die Bibel, es ist ein grausamer Tod, am Kreuz zu sterben. Aber als ich das las, wurde mir erst bewusst, dass die Leute, die das jedes Mal gesehen haben, die haben sich ausgekannt. Aber jetzt passiert etwas ganz Neues, was noch nie vorher passiert ist so. Der unerwartete, schnelle Tod Jesu. Was will ich sagen? Lukas berichtet bei dieser Stelle, sagt Lukas, dass Jesus laut schrie, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er starb. Also Jesus starb nicht an Schwäche, wie viele, die da hingen und die Zunge raushängen. Ich kann es ja nicht vormachen und Schleim lief runter und hängen da halb tot. Sondern Jesus starb auf seinen eigenen Befehl hin. Und das stimmt überein mit dem, was er vorausgesagt hat. Brich diesen Tempel ab, heißt in Johannes 2. Ich werde ihn wieder aufrichten. Was? 46 Jahre hat man an diesem Tempel gebaut und du wirst ihn in 3 Tagen aufbauen. So ein, und die haben richtig Steine genommen, waren sauer. Wisst ihr was? Es ist einfach ein Wunder gewesen, dass Jesus auf einen Befehl sterben kann. Es war ein unerwarteter, schneller Tod. Jesus starb also nicht an Schwäche. Klar haben die Leute ihre Schuld, wir haben auch unsere Schuld, dass er starb. Auch meine und deine Sünde haben ihn ans Kreuz getrieben. Er hätte sich ja befreien können. Aber trotzdem, die, die ihn aus Neid überantworten, haben auch ihre Schuld. Aber lasst uns nicht die Pharisäer nur anklagen und die Juden damals, die ihn verachtet haben oder nicht annehmen wollten als der Messias, sondern auch deine und meine Schuld, unsere Schuld, hat ihn auch ans Kreuz getrieben. Diese Worte markieren nicht nur sein physisches Ende, sondern symbolisieren auch seinen triumphalen Sieg über den Tod. Jesus rief laut und er starb auf seinen eigenen Befehl. Also Jesu letzter Schrei, kann man sagen, markiert die Vollendung seines Lebenswerkes. Seine Mission, warum er gekommen ist in die Welt, ist vollendet. In Johannes lesen wir, dass er gerufen hat, es ist vollbracht. Wir haben ja die 7 Worte Jesu am Kreuz. Und es ist einfach gewaltig, wie die Evangelisten versucht haben, jedes Wort, was er gesprochen hat am Kreuz, uns aufzuschreiben. Wie die bedingungslose Liebe eines Elternteils, der sein Leben für sein Kind opfert, so opfert Jesus sein Leben bedingungslos für seine Kinder, für dich und mich, für uns, bevor wir gerettet wurden, bevor wir ihn kannten, überhaupt gewusst haben von ihm, hat er uns schon geliebt. Jesu letzter Schrei geschah auch für deine Erlösung, für meine Erlösung. Es geschah nicht umsonst, es geschah für unsere Erlösung. Halleluja. Sein letzter Schrei war ein Schrei der Versöhnung. Denn er steht zwischen dem Vater und uns. Er ist der Mittler geworden. Viele gehen noch zu Menschen als Mittler. Oft sind Priester, die sich aufspielen, sie sind Mittler zwischen Gott und Mensch. Nein, wir können direkt zu Gott gehen, werden wir gleich sehen in weiteren Versen. Jesus Schrei war ein Schrei der Versöhnung. Jesus Schrei war eine persönliche Einladung, wenn wir so haben wollen. Jedem einzelnen Menschen, lass dich versöhnen mit Gott, ob Mann oder Frau, jung oder alt, lass dich versöhnen mit Gott. Wie ein Vermittler, der zwischen 2 Parteien vermittelt, wo verstritten sind. Er tritt dazwischen, er kämpft, dass eine echte Versöhnung zwischen Mensch und Gott stattfindet. Halleluja. Jesus Schrei, also eine persönliche Einladung, an jedem einzelnen Menschen, auch an dich und mich. Wie wunderbar. Lass dich versöhnen mit Gott. Wie oft vergessen wir das, dass er Versöhnung will, Vergebung. Es ist wie eine offene Tür, die aufsteht und eine Einladung ist. Du kannst durchgehen. Du kannst Versöhnung haben, Vergebung haben. Jetzt, Jesu letzter Schrei dient auch als Vorbild für menschliche Versöhnung. Nicht nur für unsere Versöhnung mit Gott, sondern auch wer verstritten ist mit irgendeinem anderen Menschen, dass wir uns versöhnen. Segnet die Menschen. Jesus sagt, segnet, die euch fluchen. Sogar eure Feinde, betet für sie. Wünscht jedem Gutes. Jesu Vergebung ermutigt uns auch zu vergeben. Jeden Menschen zu segnen, jedem Menschen Gutes zu wünschen. Und es fordert uns sogar dazu auf, dass wir im Frieden leben miteinander. Wie wunderbar. Jesu letzter Schrei, denn er starb plötzlich mit einem Schrei, ist der Schrei der Erlösung. Er ist da, er litt, er leidet die Strafe für die Sünde. Und doch, es ist der Erlösung. Es ist auch ein Schrei des Sieges. Halleluja. Sieg über die Macht der Sünde, die Menschen fest im Griff hat. Jesu Tod bricht jede Kette. Jesu Macht bricht jede Kette. Sein Blut reinigt von allen Sünden. Halleluja, wie wunderbar. Sein Blut reicht aus auch heute. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von allen Sünden. Preis sei Gott. Also ist auch ein Sieg über die Mächte der Finsternis, der Sünde, der Gefangenschaften. Jesus bringt das Opfer für uns Menschen. Er gibt sich hin. Er wird getrennt von Gott für eine Zeit, wegen der Sünde, die er auf sich nimmt. Aber er stirbt triumphierend. Dann gibt es eine dritte unerwartete Wendung auf Golgatha. Die Menschen stehen da, alle gucken zu. Und dann passiert etwas, was wahrscheinlich nicht sichtbar war, aber die Evangelien berichten darüber. Im Vers 38, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücken, von oben bis unten. Das heißt, der Vorhang zwischen dem Heiligtum und Allerheiligste, wo nur einmal der Hohepriester im Jahr hinein kann, ist jetzt offen. Jeder Mensch, die Botschaft ist, jeder Mensch kann direkt mit Gott in Verbindung kommen. Gemeint ist der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligste. Du stirbst nicht, wenn du direkt zu Gott kommst, sondern du darfst direkt zu Gott beten. Du darfst dich beugen im Gebet, ob in dein Kämmerlein, unterwegs, wo du bist, egal, muss nicht in einer Kirche sein. Egal, wo es ist. Gott sucht Anbeter, haben wir am Montag gesehen, die im Geist und in der Wahrheit ihn anbeten. Auffallenderweise gibt es außerhalb der Bibel sogar zwei Bestätigungen dafür. Im Talmud wurde es niedergeschrieben. Der Talmud wird immer weitergeschrieben von den jüdischen Rabbinern, die führenden Rabbiner. Und zu dieser Zeit hat man festgestellt, und steht tatsächlich im Talmud, man kann es kaufen heute, von damals haben die reingeschrieben, mysteriöse Weise, auf unerklärliche Weise, der dicke Vorhang ist im Tempel, der könnte kein Mensch, sogar zwei Traktoren kaum, vielleicht nur in Stücke reißen, aber der ist schön von oben bis unten durchgerissen. Vielleicht hat Gott sogar so gemacht. Weiß ich nicht, ich war nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen, wenn er schon so viel Humor hat, dass er das auch noch gemacht hat. Im jüdischen Talmud und dann zweitens, eine zweite Quelle, Josephus, der Geschichtsschreiber, der um diese Zeit seine Geschichte schreibt, vom jüdischen Krieg, der erwähnt auch ganz klar, dass am Tag der Kreuzigung der Vorhang des Tempels einfach durchgetrennt war. Übernatürlich. Die Zerreißung des Vorhangs war mehr als ein symbolischer Akt. Es war eine Manifestation wieder der göttlichen Macht und Autorität. Wir denken manchmal, wir sind stark. Wir sind nichts. Gott ist stark. Seine Kraft ist wunderbar. Wir brauchen seine Kraft. Das Zerreißen der Tempelvorhangs bedeutet erstens, dass mit dem Tod Jesu das Gericht über die Sünde der Welt ergangen ist. Wie Johannes der Täufer vorausgesagt hat, siehe Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinwegnimmt. Er nimmt es weg. Er hat es auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Ist einfach wunderbar. Zweitens, es bedeutet, dass bald ein Gericht über Jerusalem und auch über den Tempel hereinbrechen wird. Jesus hat es ja vorausgesagt, dass er vom Tempelberg runtergeht, nach Lukas 19. Er schaute zurück, seine Jünger sagen, Herr, schau mal, wie wunderbar der Tempel leuchtet. Ich war da ein paar Mal schon, wenn man durch den Kidron da geht, nach dem Ölberg hoch und zurückdreht, dann sieht man diesen Berg, jetzt steht was anderes da, aber da war der Tempel. Und der Tempel war ja mit Gold außen überzogen. Wie hat das gestrahlt in der Abendsonne? Und die Jünger haben gesagt, schau mal her, wie das alles wunderbar strahlt. Jesus sagt, es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben. Und 70 nach Christus, einige Jahre später, ist es schon gekommen, dieses Gericht ist gekommen, was in Amos 9, Vers 1 und weitere noch vorausgesagt war. Drittens, diese Zerreißung des Vorhangs bedeutet, dass jetzt der Zugang zu Gott für jeden Menschen, der möchte, es ist freiwillig. Niemand wird mit Zwang hineingebracht. Jeder, der möchte, hat Zugang zum Gnadenthron. Jeder, der möchte, kann zu Gott kommen und um Vergebung bitten, ewiges Leben empfangen. Der Tempelvorhang verhüllte Gottes Angesicht vor den Menschen, aber jetzt ist es zerrissen. Und die Zerreißung des Vorhangs ist also eine Demonstration wie der Autorität Jesu. Es ist auch ein Zeichen dafür, es befreit von religiösen Abhängigkeiten, Streitigkeiten, Schranken, die es gab. Du musst es so machen, du musst dies einhalten, das einhalten. Die Zerreißung des Vorhangs befreit von jeder religiösen, unnütze Barriere. Es gibt im neuen Bund auch Regeln. Gott will, dass wir ein gehorsames Leben leben. Wer sich selbst nicht bezwingt, ist schon bezwungen. Selbstverleugnung, damit fängt Jesus an. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und dann folge er mir. Wie viele können sich nicht verleugnen, wenn ich mich verleugne und Jesus nachfolge? Dann hilft mir der Herr, dann wird der Herr mit mir sein und hilft dir auch, wenn du das tust. Diese unerwartete Zerreißung des Vorhangs beendet oder bedeutet dieser direkte Zugang in die Gegenwart Gottes, ohne Vermittlung eines Priesters oder eines Opfers. Es bedeutet die Einladung Gottes, komm. Jesus sagt einmal, alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, kommt zu mir. Es ist einfach die Einladung Gottes. Und das bringt uns zur vierten unerwartete Wendung auf Golgatha, bei der Kreuzigung Jesu. Die vierte unerwartete Wendung ist das Zeugnis des römischen Hauptmannes. Da heißt es im Vers 39, der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand, ich weiß nicht, woher Markus das weiß, steht nur bei Markus. Wahrscheinlich hat Markus mit dem Mann nachher gesprochen, denn es gibt außer biblische Schriften, die sagen, der Mann hat sich bekehrt. Und er hat große Probleme gehabt, weil er das gesagt hat, wurde er auch gleich suspendiert. Weil er öffentlich diese Bekenntnis zu Jesus gemacht hat, wurde er sehr, sehr degradiert und hatte Nachteile. Aber es kann gut sein, Markus hat mit ihm geredet. Und Markus sagt, der ihm gegenüber stand, das heißt, der Hauptmann stand vor Jesus. Er stand ihm genau gegenüber und ihn angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief er aus, wahrlich, dieser Mensch ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Halleluja. An den Schluss seines Berichtes über den Tod Jesu stellt Markus diese unerwartete Reaktion des Hauptmannes und sein Bekenntnis. Es ist auch ein Bekenntnis, nicht nur irgendein Bekenntnis. Es ist nicht nur irgendwelche Worte, die was sagen, sondern es ist ein klares Bekenntnis, denn Jesus, nicht der Kaiser, ist Gott. In diesem Fall ist Jesus der Sohn Gottes. Damit will er sehr wahrscheinlich zum Ausdruck bringen, dass Gottes Liebe und Rettung macht, auch über ethnische Grenzen geht. Es ist nicht ein Jude, der ruft, nicht ein Pharisäer, Sadduzäer, wie sie alle heißen, nicht eine aus Abrahams fleischliche Nachkommen, was oft so betont wird, wie wenn das viel besser wäre wie die anderen. Nein, so sehr hat Gott die ganze Welt geliebt. Hier ist es ein Römer, also ein Heide, kann man sagen. Ein Heide ruft, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Ich habe viele Kreuzigungen gesehen. Ich weiß, wie es abläuft. Ich habe ihn genau beobachtet. Und an ihm sehe ich ein Wunder Gottes. Er ist der Sohn Gottes gewesen. Mit großer Überzeugung bezeugt er das. Halleluja. Die Erkenntnis des römischen Hauptmannes, die religiöse Führer des Judentums lehnen ja Jesus als Sohn Gottes ab. Das weiß er ja. Er leitet ja den ganzen Prozess der Kreuzigung. Er ist dafür zuständig. Und hier bekennt ein Heide die Gottessohnschaft Jesu. Er kommt auch zum Glauben. Der Hauptmann leitet das Hinrichtungskommando und trotzdem kann er nicht einfach sagen, oh, ich werde mich interessieren. Nächste Woche bin ich auch bei seinen Jüngern. Ich werde mich genau interessieren. Wenn der Heilige Geist jemand berührt, wenn jemand getroffen wird von Gottes Wort, dann wartet er nicht 2, 3, 5 Tage, eine Woche. Dann wird etwas geschehen. Eine sofortige Veränderung kann geschehen. Gottes Wort ist mächtig genug, den Gebundensten zu befreien, den Verlorensten zu retten. Er hat schon alles auf Golgatha getan. Wir müssen nicht ewig warten. Hier ist der Hauptmann, ein Heide, also wie ich sagte, der sofort innerlich was erlebt, durch das, was er sieht und hört, erkennt er, es muss doch Gottes Sohn gewesen sein. Wahrscheinlich gab es große Diskussionen im Vorfeld der Kreuzigung, dass sie gesagt haben, manche sagen, passt auf, ihr tötet hier einen Heiligen. Es kann sein, jemand hat ihm gesagt, seine Jünger behaupten, er ist der Sohn Gottes. Er guckt und guckt und er weiß nicht, aber er hat einen Befehl von oben, er muss es tun. Er tut es und als es tut, beobachtet er ihn wahrscheinlich noch mehr, weil er etwas sehen will. Und Gott schenkt ihm die Gnade, dass er es erkennt. Halleluja. Auf jeden Fall beeindruckt diesen Offizier das Sterben Jesu so stark, als er sah, wie er starb. Diese Aussage ist sehr wichtig. Als dieser Hauptmann sah, wie Jesus starb, das heißt, er stirbt nicht wie viele andere, die auch gekreuzigt wurden. Nein, er stirbt ganz anders. Wahrlich, ruft er aus, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Haben wir schon diese Erkenntnis? Hast du schon diese Erkenntnis? Hallo, reden wir nur über Geschichte oder reden wir über einen lebendigen Gott, der mitten unter uns ist? Über Jesus, der heute noch lebt und uns lieb hat und retten wir alles, was sich retten lässt. Er ist hier und auch wenn du noch ein Kind bist, ein Teenager bist, ich weiß von einem Kind, manche müssen ja drinbleiben heute, wir haben ja mehrere Gruppen Kinder, ihr seid da. Ich möchte mal euch was sagen. Ich kenne einen, also ich habe schon manche Kinder kennengelernt, die sich als Kinder bekehrt haben. Und da war ein kleiner Junge, der hat gesagt zu seinen Eltern, ich will heute nicht in die Kinderstunde. Doch, du musst in die Kinderstunde. Nein, ich will nicht in die Kinderstunde. Rannte zu Papa. Papa, ich würde gerne drin bleiben im Gottesdienst. Mama hat gesagt, ich muss in die Kinderstunde. Ich habe gesagt, wenn du drin bleibst. Jetzt habe ich mich verraten. Ich habe gesagt, dann bleib halt drin, wenn du drin bleiben willst. 9 Jahre alt war der Junge. Und der Papa muss sogar predigen. Und ahnte nicht, was dem Jungen vorgeht. Und er hat sich bekehrt, entschieden für Jesus, ganz bewusst an diesem Tag. Ich will nur sagen, Jesus sieht euch auch, Kinder, dass ihr heute keine Kinderstunde habt und mit uns sein müsst hier im Gottesdienst. Der Herr liebt euch. Nicht nur eure Eltern, nicht nur wir alle lieben euch auch. Ihr seid wunderbar. Aber der Herr Jesus liebt euch. Er ist auch für euch auf Golgatha gestorben. Als er sah, wie Jesus starb, hast du schon verstanden, dass Jesu Tod nicht so aus Zufall passiert ist. Oh, wir können nichts machen, sie haben unseren Herrn getötet, haben die Jünger gesagt, was sollen wir machen? Die Frauen haben gesagt, oh, leider haben sie, Maria weint im Garten, sie haben meinen Herrn genommen, ist nicht da. Die glauben immer noch nicht an die Auferstehung. Die haben es noch nicht ganz kapiert, was vor sich geht. Aber danach ist ihnen ein Licht aufgegangen. Dann waren sie unhaltbar. Sie sind nicht zu bremsen. Sie gehen überall und bezeugen überall Jesus. Halleluja. Auf jeden Fall, das Sterben Jesu beeinflusst diesen römischen Hauptmann so stark, dass er nicht nur sagt, im Herzen glaube ich an ihn. Es sind manche hier, die hier sind, ich lasse mich jetzt leiten vom Heiligen Geist. Und ich spüre Inspiration. Manche sitzen hier, ihr sagt, ihr glaubt an Jesus, aber würdet ihn nicht öffentlich bezeugen. Ihr seid feige, Jesus zu bezeugen. Der Heilige Geist möchte dich herausfordern. Wenn du Jesus wirklich liebst und wenn du wirklich sagst, du bist ein Jünger, dann bezeuge ihn, egal wie es ausgeht, egal was man dir nachher sagt. Bezeuge ihn öffentlich, mach ihn öffentlich. Sage, dass du an ihm glaubst und überzeugt bist, dass er lebt, dass er in dein Herz ist. Das Bekenntnis des Hauptmannes traf den Nagel, bong, voll auf dem Kopf. Ich habe schon manchmal bei Basteln daneben geschlagen. Ein paar Mal auf meinen Finger geschlagen, der war ganz schwarz. Habt ihr auch vielleicht Kinder manchmal? Muss ihr aufpassen, mit Hammer ist nicht für Kinder. Aber ich habe als Kind schon oft rumgebastelt und dann daneben geschlagen. Aber hier hat der Hammer genau getroffen. Genau den Nagel getroffen, würde ich sagen. Jesu Leiden hat sein Leben berührt. Halleluja. Jesu Leiden hat diesen Hauptmann so berührt, dass er nicht nur ein religiöser Typ war, sondern dass er 100% seine Jünger gleich kontaktiert hat und er sagt, Markus, Matthäus, wo seid ihr, Philippus, wo trifft ihr euch? Ich will mehr von diesem Jesus wissen. Ich bin überzeugt, er ist der Retter. Dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Davon bin ich 100% überzeugt. Ich weiß es jetzt nicht nur hier, sondern hier. Hallo, ist ein Unterschied. Von hier muss es runterrutschen. Man sagt ja, dieser Abstand von Kopf bis Herz ist die längste Strecke der Welt. Ist weiter wie Nord und Süd, wie Ost und West. Leider. Es geht so schwer mal hierher. Das Bekenntnis des Hauptmannes ist einfach etwas Besonderes. Sein Leben ist berührt durch das, was er erkennt, was er sieht. Er ist so beeindruckt von Jesu Tod. Er kann es nicht für sich behalten. Kannst du es für dich behalten? Da bin ich überzeugt über deine große Glauben. Wer es für sich behalten kann, der hat noch nicht Jesus erlebt wie dieser Mann. Der kann es nicht für sich behalten, der muss es weiter sagen. Der ruft es laut raus, dass es gleich niedergeschrieben wurde. Halleluja. Er anerkennt Jesu Göttlichkeit. Das ist gegen den Mainstream. Weil die standen ja da und haben geschaut, dass ja nichts passiert. Du musst Wache bestellen, Pilatus. Wache bestellen. Nachher werden sie ihn klauen und sagen, er ist auferstanden. Die haben sicher gehört, dass Jesus das vorausgesagt hat. Und sind eigentlich intelligente Leute, studierte Leute, aber geistlich blind. Total blind für Gott, für Gottes Wille. Für Jesus, dieses Bekenntnis, das Zeugnis des heidnischen Hauptmannes, noch am Kreuz, er wartet nicht, er geht nicht erst weg. Ah, hier im Mittelpunkt kann ich doch nicht von Jesus zeugen. Hier am Marktplatz, das gibt es doch gar nicht. Ich weiß, wie ich so 18 war, 17 war, wir waren in Stuttgart auf der Königsstraße, da war ja Fußgängerzone, haben wir da Zeugnis gegeben. Viele junge Leute sind mitgekommen und wir haben dort Zeugnis gegeben und Leute sind stehen geblieben, haben uns angeguckt. Manche haben gesagt, oh, die armen junge Leute, was die noch glauben. Aber viele sind stehen geblieben, haben zugehört, wir haben Zeugnis gegeben, gesungen. Immer wieder hat jemand Zeugnis gegeben. Und Es war einfach gut für unsere Entwicklung, für unser Glauben, dass wir die Möglichkeit hatten, Jesus öffentlich zu bezeugen. Hallo, ich bin sicher, manche würden zu feige sein, das zu tun. Für mich war es auch eine Überwindung das erste Mal. Das Zeugnis eines heidnischen Zeugen hier. Nicht ein Jude, nicht ein frommer Pharisäer, der die Heilige Schrift des Alten Testaments so gut kennt, gibt Zeugnis von Jesus. Dieser Mann bezeugt wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Trotz Nachteile, trotz Verfolgung, er bezeugt Jesu Göttlichkeit. Kannst du dieses Bekenntnis persönlich aussprechen? Kannst du das sagen? Jesus ist für mich Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Amen. Er ist Gottes Sohn. Und wie gut, wenn wir diese Überzeugung haben und danach auch leben. Die Demut dieses Hauptmannes möchte ich noch hervorheben. In seiner Anerkennung der Überlegenheit Jesu sieht man seine Demut. Er ist zwar der Hauptmann, aber er beugt sich, wenn er diese Bekenntnis gibt. Er demütigt sich vor ihm. Er unterwirft. Wenn er Gottes Sohn ist, dann bin ich ihm unterordnet. In seiner Bereitschaft, Zeugnis abzulegen, sieht man, dass sein Herz ist durchbohrt, wenn ich es mal so sagen darf. Er ist überzeugt, er ist völlig überzeugt. Was ist die Anwendung von dieser Predigt? Wir haben gesehen, 4 unerwartete Wandlungen oder Wendungen bei der Kreuzigung Jesu. 4 Wendungen, 4 unerwartete Wendungen. Wir haben all diese Sachen, ich hoffe, Gott hat zu euch durch irgendeines oder alle 4 geredet. Die Reaktion der Schöpfung, es wird dunkel. Wir sahen den schnellen Tod Jesu. Er ruft laut und stirbt auf sein Befehl hin. Dann die Zerreißung des Vorhangs, von oben bis unten. Die Pharisäer rennen in ihre Not hin und her, keiner kann es nähen. Das ist sehr dick, sehr schwer. Das war eine Riesenarbeit, das zu machen. Ihr könnt nachlesen in 2. Mose, wie dick das ist und wie schwer das ist. Es ist wirklich brutal schwer gewesen und auch sehr, sehr stark. Ich muss es mal lernen, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber ich könnte ja nachlesen. Dann das Zeugnis des römischen Hauptmanns, wieder ein unerwartetes Zeugnis. Wer hätte es erwartet von ihm? Niemand, nicht mal wir. Das Leiden Jesu hat schon auf Golgatha verschiedene Menschen berührt, das Leben von Menschen berührt. Hat es dein Leben berührt? Man kann in der Gemeinde sein und verloren sein. Man kann in der Gemeinde sein und nicht von Herzen dabei sein. Jesus ruft heute Morgen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das Leiden Jesu möchte auch dein persönliches Leben berühren. Es hat mein Leben berührt, hat mein Leben verändert. Ich danke Gott für immer, für ewig dafür. Und seit dann auf Golgatha hat es Millionen, viele hunderte Millionen Menschen durch die Geschichte berührt und verändert. Wie viele Menschen lasen Gottes Wort, weinten vor Gott, bekehrten sich, gaben ihr Leben Jesus, beugten sich und bekannten Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist mein Erlöser, du bist mein König. Hier ist mein Leben, ich gebe es dir. Der Tod Jesu sollte auch deine Seele und Leben erwecken. Wenn es so spurlos an dir vorbeigeht, schade. Jesu Leiden darf nicht spurlos an uns vorbeigehen. Sein Leiden soll unser Herz erreichen, erweichen. Dein steinernes Herz soll weich werden. Sein Sterben ist nicht umsonst geschehen, wenn du weich wirst, wenn du offen wirst, wenn du dein Herz öffnest, dann erlebst du, dass er auch für dich gestorben ist. Unsere Sünden haben Jesus ans Kreuz getragen, auch unsere, nicht nur unsere, auch unsere. Aber das Blut Jesu reinigt von allen Sünden. Auch heute Morgen, jetzt, während wir vor Gott kommen, reinigt er jeden Ehrlichen, der aufsteht und sagt, hier bin ich Herr. Wenn der Heilige Geist zu dein Herz geredet hat, öffne dich für Golgatha, für Jesu Sterben. Öffne dein Herz. Erlaube ihm, dich durch sein Leiden zu berühren, zu verwandeln, eine Wende in dein Leben zu bringen. Was nützt es, wenn wir hier im Kapitel Wende finden, Wendungen, wie wir es auch nennen wollen, oder Überraschungen? Es nützt nichts, wenn es nur Geschichte ist. Aber wie schön, dass diese Geschichte lebendig ist. Es hat noch kein Ende, denn Jesus rettet immer noch. Er rettet immer noch Menschen, die offen sind. Es wird nur ein Ende haben, wenn die Entrückung stattgefunden hat und die Gläubigen weg sind von dieser Erde. Bis dann dauert es an. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Es rettet jeden, der daran glaubt, wird gerettet werden. Halleluja. Also, bist du offen für eine unerwartete Wendung in dein Leben? Oder muss alles nach deinem Plan gehen? Denn du bestimmst ja die Dinge. Du bist der Herr deines Lebens. Dann geht Jesus traurig vorbei. Eines Tages kam ein junger Mann zu Jesus. Der hat gesagt, Herr, ich will dir folgen, wo es entlang geht. Ich will dir wirklich folgen. Ich will dein Jünger sein. Jesus schaute den jungen Mann an. Er war ein toller junger Mann. Und die Bibel sagt, wie der Markus sagt im Kapitel 10, und er liebte ihn. Jesus sah Zukunft in diesem jungen Mann. Er sah seine Begabungen, sein aufrichtiges Herz. Aber er durchschaute sein Herz und sah, bei diesem jungen Mann war etwas, wo sein Herz gefangen war. Er hat wahrscheinlich sehr viel geerbt. Und er hat gedacht, ich muss nie mehr arbeiten, habe ein Riesenerbe. Herr, ich will dir folgen. So haben wir deine Jünger, werde ich nie sein. Aber ich will ein Jünger von dir sein. Ich finde dich toll, ich habe dich beobachtet. Ich will dein Jünger sein. Jesus durchschaut sein Herz und sagt, du kannst gerne mein Jünger sein. Ich würde mich sogar sehr freuen. Du wärst ein super Jünger für Jesus. Eines Tages, ich schiebe was rein, ich komme sofort zurück. Eines Tages rede ich, gar nicht so lange her, rede ich mit jemandem. Natürlich war er total verloren. Und wir kamen aufs Evangelium. Ich habe gesagt, Sie wären ein super Jünger Jesu. Ein außergewöhnlicher Jünger Jesu. Sie haben Selbstverleugnung. Der hat mir erzählt, was er alles macht. Und wie er sich selbst beherrscht und wie er diszipliniert lebt. Ich habe gesagt, Sie wären ein einzigartiger Jünger Jesu. Was? Wie kommen Sie jetzt darauf? Ich habe gesagt, genau solche Leute liebt Jesus. Er würde sie so gerne haben. Oh, das muss ich mir überlegen. Gleich ausgewichen. Dieser junge Mann hatte alle Voraussetzungen, ein toller Jünger Jesu, ein wunderbarer Jünger Jesu zu sein. Aber er hat, so wie viele von uns, wie manche, die hier sitzen, auch etwas, woran sein Herz hängt. Woran hängt dein Herz? Dieser junge Mann hing an sein Erbe, an sein Geld, an sein Reichtum. Jesus sagt zu ihm, geh hin, verkauf, was du hast und komm und folge mir nach. Du kannst gerne mein Jünger sein. Mensch, der hat bestimmt so wie ich den Kopf gekratzt. Hat gesagt, oh, alles verkaufen? Das ist zu viel verlangt. Er ging traurig von Jesus weg. Traurig, weil er es ernst gemeint hat. Aber traurig, weil er nicht bereit war, das, was sein Herz gefangen nahm, hinzulegen zu Jesu Füße. Jesus wollte sein Geld nicht. Jesus hätte es gut gebrauchen können. Er war ja arm, er hat nicht mal ein Bett gehabt. Füchse am Gruben, die Vögel unter den Himmel, ihr Nester der Menschen, so hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Also er war ein Armer, materiell war er arm. Aber er wusste, das Reich Gottes wird nicht mit Reiche, die festgefahren sind, mit ihrem Reichtum nur rummachen, sondern von freien Menschen, die gerettet sind, die frei sind, die nicht an ihr Reichtum hängen, die wirklich bereit sind zu tun, was Jesus sagt. Lasst uns aufstehen. Lasst uns Gott eine Antwort geben. Bist du bereit oder bist du offen für eine unerwartete Wendung Gottes in dein Leben? Bist du bereit? Ich würde sagen, jeder Mensch sollte bereit sein, dass Gottes Wille in unser Leben geschieht. Kannst du sagen, dein Wille geschehe in mein Leben. Heute Morgen, wie wunderbar, wie schön, wenn wir offen sind für Gottes Wendungen, für Gottes Leitung und Führung, für unerwartete Wendungen. Manchmal passieren Dinge ganz unerwartet, aber wenn du offen bist, ehrlich bist, Gott kommt zum Ziel mit uns. Halleluja. Beten wir, gib Gott eine Antwort. Wenn jemand sein Leben Jesus geben will, die Möglichkeit ist da, du darfst nach vorne kommen. Gib dein Leben bewusst Jesus, dass der Teufel nicht kommen kann und sagen, ja, mal sehen, ob das überhaupt klappt. Vielleicht hilft dir Gott nicht so wie den anderen. Es gibt so viele Ausreden. Der Teufel ist ein böser Teufel. Gott ist ein guter Gott. Er will immer helfen, dass jemand ganz frei wird. Komm zu Jesus jetzt an diesem Karfreitag 2024. Ist noch möglich, dass du eine wunderbare Wendung erlebst, eine echte Wendepunkt in dein Leben hin zu Gott, im Willen Gottes. Vater, ich danke dir. In Jesu Namen danke ich dir, dass du uns durch deine Gnade begegnet bist. Danke, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, Herr. Danke für Menschen, die diese Wendungen erlebt haben. Und danke, dass du auch in unser Leben Neues tun wirst. Neues, du bist ein Gott, der schöpferisch handelt auch heute. Danke, Herr, dass du deinen Heiligen Geist sendest, deinen Geist ausgießt über Jung und Alt. Herr, ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier bezeugen kann, Jesus, du bist der Sohn Gottes, du bist mein Herr, du bist mein König, du sollst mein Erlöser sein. Herr, ich bitte dich, dass du an unsere Herzen arbeitest, dass kein einziger da ist, der leer hinausgeht, sondern Herr, wir wollen mit deinem Segen gehen, dein Wort beherzigen und bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist wirkst. Halleluja.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.